Mit diesem Überfall auf sein Nachbarland reißt Putin die Grundlagen ein und greift nicht nur die Ukraine an, sondern das internationale Recht als solches, das für unser Leben, nicht nur innerstaatlich, sondern auch international, von auch für die Zukunft grundlegender Bedeutung ist.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Reden- und Debattenformats im Seefunken, dem Podcast der Evangelischen Akademie Tutzing. Mein Name ist Dorothea Grass. Unter Reden und Debatten veröffentlichen wir hier Impulse aus unserer Bildungsarbeit und eben konnten Sie einen kurzen Ausschnitt hören aus einem Vortrag von Markus Meckel. Markus Meckel war der letzte Außenminister der DDR und er ist früherer Bundestagsabgeordneter. Seit seinem Ausscheiden aus dem Bundestag ist Meckel in vielen Ehrenämtern aktiv, unter anderem im Bereich der Demokratieförderung oder auch als Co-Vorsitzender des Stiftungsrates der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit. Auf der Herbsttagung des politischen Clubs sprach er im November 2022 zum Thema Zeitenwende, vom alten Denken zur neuen Politik. Sie hören nun seinen kompletten Vortrag und mir bleibt nichts weiter, als Ihnen nun ein anregendes Hörerlebnis zu wünschen.
Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung, heute hier mit Ihnen zu reden. Es ist so viel schon angesprochen worden, dass es jetzt etwas kompliziert ist, wenn ich dem einfach folge. Insofern folge ich dann vielleicht doch meinem Manuskript. Das geht davon aus, die Frage war ja Zeitenwende vom alten Denken zur neuen Politik, ist das, was mir als Titel gegeben wurde und das gefällt mir gar nicht schlecht. Weil ich zu denen gehöre, die wirklich sagen, der Begriff Zeitenwende ist gar nicht schlecht. Unsere Außenministerin hat es so ausgedrückt, dass sie sagte, wir sind in einer anderen Welt aufgewacht. So sagte sie ganz unmittelbar, nach Kriegsbeginn. Ja, und wer von uns hätte gedacht, dass wir das erleben müssen? Im 21. Jahrhundert ein Angriffs-, Eroberungs-, ja, und in Teilen sogar ein Vernichtungskrieg gegen einen friedlichen Nachbarn mitten in Europa, gegen ein Land, das ich immer wieder besucht habe. Und bei aller Skepsis gegenüber Putin, die bei mir nicht neu ist, hätte auch ich das nicht für möglich gehalten. Bomben, Raketen, Sterben, Zerstörung, Mord und vielfache Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung. Bilder, die wir von Kriegen in aller Welt ja durchaus auch in den letzten Jahren immer wieder sehen mussten. Aber dann auch in sehr komplexen und schwierigen Konfliktlagen. Hier, bei diesem Krieg, ist die Bewertung, ist die Schuldfrage eigentlich sehr klar. Und sehr unkompliziert. Hier gibt es einen autokratischen Präsidenten in Russland, der Angst vor Freiheit und Demokratie hat, in seinem Land selbst, würde ihn das nämlich hinwegfegen. Und in seiner Umgebung hat er Angst vor Freiheit und Demokratie, weil das könnte ja in Russland Schule machen. Ein Präsident, der Vision der Wiedererrichtung des alten russischen Imperiums folgt, welches dann auch in der Sowjetunion weitergelebt hatte und mit ihm zerfiel. Dafür wirft dieser Mann an der Spitze alles über den Haufen, das er früher, er und seine Vorgänger selbst unterschrieben hat. Alles, das als Lehre aus den Schrecken der Weltkriege im 20. Jahrhundert als Grundlage des internationalen Lebens entwickelt wurde. Mit diesem Überfall auf sein Nachbarland reißt Putin die Grundlagen ein und greift nicht nur die Ukraine an, sondern das internationale Recht als solches, das für unser Leben, nicht nur innerstaatlich, sondern auch international, von auch für die Zukunft grundlegender Bedeutung ist. Wenn wir zurückschauen, dann schaue ich sehr oft auf die Zeit zurück, die Sie angesprochen haben, weil das natürlich Europa grundlegend verändert hat, diese Zeit 89, 90. Der Sieg von Freiheit und Demokratie. Aber in der Begrifflichkeit fällt dann oft unter den Tisch oder ist nicht genügend berücksichtigt die Dimension des Rechtes, die in meinen Augen zentral ist. Ich selbst, wie Sie wissen und eben nochmal gehört haben, bin in einer Diktatur aufgewachsen in der DDR, in der Recht nach alter Marx'scher Lehre als Instrument der herrschenden Klasse angesehen wurde. Recht war der Macht untergeordnet und damit der Willkür jeglicher Herrschaft ausgeliefert. Es war deshalb eine zentrale Errungenschaft der Revolutionen und Umbrüche von 1989, dass mit Freiheit und Demokratie eben wieder diese Herrschaft des Rechts, des Rule of Law, aufgerichtet wurde, dem auch die Macht sich unterzuordnen hat. In den Ländern Mitteleuropas, und davon haben wir schon so ein bisschen etwas gehört, hieß es damals immer wieder, dass man zurück nach Europa wolle. Das war in Polen, das war in Ungarn, weniger stark die Formulierung in der Tschechoslowakei. Aber das war zentral und damit meinte man die konstituierenden Elemente der Aufklärung, der Teilung der Gewalten und eben auch die Herrschaft des Rechts. Gorbatschow bekannte sich in seiner Rede vor der UNO-Vollversammlung am 7. Dezember 1988 zum internationalen Recht und zu den Menschenrechten. Und dies ist, glaube ich, zentral. Übrigens eine Rede, von der ich der Meinung bin, die müsste in allen Schulbüchern stehen. Es wäre gut, wenn Herr Putin sie mal liest. Es wäre gut, wenn Herr Trump sie liest oder Herr Erdogan. Denn das waren Töne aus Moskau, die auch Herr Reagan vorher nicht so richtig erwartet hätte. Und die Herr Bush, der dann ganz unmittelbar vor seinem Machtantritt war, auch nicht erwartet hatte. Und wo der Westen übrigens eine ganze Weile brauchte, um sich darauf einzustellen, dass jemand aus Moskau mit solchen Botschaften in die Welt begab. Dann aber 1990 in den Verhandlungen fand ich es interessant, als ich diese Erinnerung schrieb, habe ich dieses gefunden, dass Gorbatschow in den Verhandlungen mit westlichen Politikern, wenn diese dann von westlichen Werten sprachen, dass er sofort intervenierte und sagte, es handle sich um allgemeine Werte, die der Westen nicht allein für sich beanspruchen könne. Man muss sich das mal vorstellen, auf dem Hintergrund der aktuellen Ideologie und Botschaften, die aus Russland kommen. Das war damals in der letzten Phase der Sowjetunion. Dass diese Frage des Rule of Law, die Frage der Herrschaft des Rechts, auf den verschiedenen Ebenen durchzubuchstabieren wäre und umzusetzen, nicht so ganz einfach ist. Das war klar und es zeigte sich auch schnell, dass viele erst mal wirklich lernen mussten, was das heißt. Übrigens auch von denen, die als Demokraten dann in Ostmittel- und Osteuropa an die Macht kamen und dass da manches in Verwirrung gerät, gerade bei denen, mit denen wir gemeinsam Freiheit und Demokratie damals erobert haben, so kann man sagen. Also Polen und Ungarn nun heute gerade diese Werte in Frage stellen, schmerzt außerordentlich. Die größte Herausforderung für diese Frage aber ist natürlich Russland, das 2014 die Krim annektierte und in der Ostukraine einen verdeckten Krieg führte, dem schon in diesen vergangenen Jahren Zehntausende zum Opfer fielen. Das hat nur bei uns nicht so viel eine Rolle gespielt. Und nun, nach dem 24. Februar, nun dieser Krieg mit Panzern, Raketen, Bomben, schrecklichen Verbrechen, die dann sogar kurz vorher von Putin in einer Rede auch noch begründet worden, dass bei die Ukraine eben kein eigener Staat ist und im Grunde nicht das Recht hat, eine eigene Nation zu sein. Und wenn sie schon nicht zu uns gehören will, soll sie überhaupt nicht sein. Was wir erleben, hat Züge eines Vernichtungskrieges, auch wenn man mit dem Begriff, wie ich bin, vorsichtig sein muss. Denn der Vernichtungskrieg, den wir Deutschen in der Zeit des Zweiten Weltkrieges im Osteuropa geführt haben, war dann doch noch einmal etwas anderes. selbst größte Pessimisten gegenüber der russischen Politik in der Vergangenheit, zu denen ich gehörte, hätten einen solchen brutalen Eroberungskrieg in der unmittelbaren Nachbarschaft der Europäischen Union wohl nicht für möglich gehalten. Kurz danach, und das ist vorhin angesprochen worden, wurde von unserem Kanzler der Begriff Zeitenwende geprägt. Und wir sind jetzt alle dabei, die Bundesregierung selbst und auch wir, zu überlegen und durchzubuchstabieren, was das eigentlich heißt. Jedenfalls, und das will ich dann doch sagen, weil in Polen, ich weiß nicht, ob Janusz noch da ist, wird immer wieder gefragt, wie ernst es denn ist mit der Zeitenwende in Deutschland. Diese Diskussion haben wir jetzt gerade mit Polen oder in den baltischen Staaten, habe ich es jetzt erlebt. Aber ein paar Dinge sind, glaube ich, sehr klar. Deutschland hat sich vorbehaltlos, so wie es eben ja schon dargestellt worden ist im Gespräch, an die Seite der Ukraine gestellt. Es wäre alles andere auch gar nicht möglich gewesen bei diesem Bruch des internationalen Rechtes. Plötzlich aber werden auch Dinge möglich, die vorher völlig unmöglich schienen, dass man so viel Geld für Verteidigung ausgeben will. Erstmal diese 100 Milliarden, aber dann auch die klare Zusage, dass zumindest der Etat für Verteidigung nicht unter 2% sein soll. Mir klingen noch in den Ohren alle Begründungen, weshalb man vorher gesagt hat, dass man dieses nicht tun wolle. Die Frage der Waffenlieferungen, das ist etwas, was uns ständig beschäftigt hat. Einerseits, dass sogar eine große Koalition mit der SPD dann doch so viele Waffen liefert. Wenn wir uns die Statistik anschauen, schon in den letzten Jahren, waren wir da nicht so ganz klein. Aber in Bezug auf Krisengebiete war es zumindest immer heftig umstritten. Und in ein konkretes Kriegsgebiet war es eben nicht der Fall. Und noch am Anfang des Krieges oder unmittelbar davor gab es heftige Diskussionen dazu. Die gibt es jetzt nicht. Jetzt gibt es nur über die Frage der Schwere der Waffen, was ich dann doch auch für ein Problem halte. Denn eigentlich, und das ist meine feste Überzeugung, muss man sagen, in dieser klaren Rechtslage, auch in der Frage des Betroffenseins, kann man eigentlich nur sagen, die Ukraine muss alles bekommen, was sie brauchen. Einschließlich schwerer Waffen. Und ich bin persönlich der Meinung, wenn es sein muss, auch Flugzeuge. Ich bin nicht so zurückhaltend, auch nicht wie die Amerikaner, die auch keine weitreichenden Waffen geben. Ich glaube, dass dieses auch kommen muss, wenn wir jetzt ansehen, aber wir können jetzt keine Kriegsanalyse machen, der Rückzug mit Cherson, wie das aussieht. Natürlich ist völlig klar, dass die Ukraine nicht russisches Gebiet angreifen wird, aber dass sie auch militärisch jetzt immer nicht nur sozusagen Kilometer für Kilometer, sondern dieses Gebiet, das zu ihrem Territorium gehört, auch militärisch, strategisch verteidigen muss. Dazu braucht man die Waffen, die nur wir haben. Und in meinen Augen muss man sie ihnen geben. Im Grunde müsste man ja sagen, müsste man der Ukraine beiseite springen, so wie wir es gegen Milosevic auf dem Balkan gemacht haben, Ende der 90er Jahre. Wir können es doch nur deshalb nicht, weil Russland Atommacht ist. Und deshalb verbietet sich, dass wir unmittelbar in den Krieg eingreifen. Moralisch wäre es und übrigens auch völkerrechtlich wäre das akzeptiert. Hier merken wir, wie sich wirklich unser Denken grundsätzlich verändert hat durch diesen Krieg. Das halte ich für zentral. Und dann wurde natürlich ganz schnell vom Tisch geräumt, was vorher auch viele Diskussionen hatte, die Frage der Pipeline, die man jetzt auch schon eigentlich vergessen kann. Gleichzeitig sehen wir Hunderttausende, inzwischen Millionen von Flüchtlingen, eine wahnsinnige Bereitschaft, sie aufzunehmen in Polen, bei den Nachbarländern im Südosten, aber eben auch in Deutschland. Ja, manche unserer Nachbarn reiben sich die Augen und fragen, dass dieses jetzt nach den Diskussionen, die wir 2015, 16 hatten, dass plötzlich in Deutschland dies auch so breite Akzeptanz hat, hätten viele zumindest nicht erwartet. Eine nächste Dimension, die UNO, dass die UNO mit einer solchen Mehrheit klare Position trifft und sich in einer so großen Breite hier gegen diesen Überfall positioniert und dann auch die Annexion der vier Distrikte jetzt in der Ostukraine. Das sind alles schon, wie ich finde, zentrale Punkte, die deutlich machen, hier hat sich etwas Grundlegendes verändert. Was wir im Augenblick erleben und wie ich befürchte, erleben müssen, oder weiß ich nicht, ob wir da gut genug vorbereitet sind, ist ja, dass man eben sehen muss, dass Putin nicht nur die Energie als Waffe benutzt, sondern auch fliehende Zivilbevölkerung. Meine große Befürchtung ist, dass bei dem, was jetzt in der Ukraine bevorsteht, wo gezielt Infrastruktur für Heizung und Lebensgrundlagen zerstört werden für Zivilbevölkerung, sehe ich es als ein Ziel Putins an, neue Flüchtlingswellen zu schaffen. Und wir sind ja schon ziemlich an der Grenze, wenn man sich die Situation in den Kommunen ansieht. Weitere Millionen fallen uns schwer. Und genau darauf, das ist meine Befürchtung, hat Putin es auch abgesehen, auch Flüchtlinge als Waffe jetzt nicht nur gegenüber der Ukraine, sondern gegenüber dem Westen in Stellung zu bringen. Diese Art menschenverachtender Politik ist schon eine, die einem ganz schwierige Vergleiche in der Weltgeschichte dann in den Kopf kommen lassen. Wenn hier von altem und neuem Denken oder neuer Politik die Rede war, dann macht deutlich, dass diese Zeitenwende eben auch eine Frage der Wende sein muss, wirklich unsere eigene Konzeption neu zu befragen. Und da sind wir dann natürlich bei den Themen der Ostpolitik und bei den Fragen, die wir eben schon und heute früh schon besprochen haben. Ich will jetzt keinen langen Punkt machen zu diesen Fragen der Vergangenheit. Das würde mir jetzt zu viel Zeit kosten. Aber ich fand sowohl, was Janusz Reiter gestern gesagt hat, sehr wichtig in Bezug auf einerseits diese erste Phase der Ostpolitik, die ja hier 1963 und mit dem Zitat, das eben gebracht worden ist, begonnen hat. Wir haben ja, ich habe damals teilgenommen zum 50. Jahrestag dieser Rede, wo wir mit Egon Bahr dies ja auch hier durchbuchstabiert haben. Einige von Ihnen werden da vermutlich damals auch hier dabei gewesen sein. Das war zentral. Auch die zweite Phase hat in vielen Punkten, wie ich glaube, auch Themen gebracht, die auch wichtig waren. Etwa die Olof-Palme-Kommission Anfang der 80er Jahre über die gemeinsame Sicherheit. Die waren schon wichtig. Auch die Frage der Atomwaffen. Dann hat Egon Bahr ja also so eine Kommission gehabt in Bezug auf atomwaffenfreie Zonen, die wir in der DDR damals auch mit aufgegriffen haben, solche Fragen. Also auch in dieser zweiten Phase gab es Dinge, die ich nach wie vor für vernünftig erachte, aber das lässt sich nicht leugnen. Da gehörte eben auch diese Dimension hinein, die Janusz Reiter kritisch angemerkt hat, in Bezug auf die Frage von Solidarność und die Frage des Aufbruchs aus der Gesellschaft heraus. Und da ist keine Frage, war zumindest die SPD und insbesondere die von Egon Bahr, dass sie auf Stabilität ausgerichtet war. Insofern war ich heute früh jetzt an dem Gespräch sehr dankbar, dass man hier genauer hinschaut. Gerd Weißkirchen hat mir mal erzählt, ein Kollege, langjähriger Kollege im Bundestag, der sagte, als er mir erzählt, in so einer kleinen Runde, wo Egon Bahr und Willy Brandt dabei war, da hat dann in freundlichem Ton Willy Brandt zu Egon gesagt, na, mein kleiner Metternich. Womit er war wirklich genau diese Dimension meinte. Diese Unterscheidung, jemand, der in Kategorien von Staaten und Interessen sprach. Und ich habe das mir heute früh, ich wusste ja nicht, dass das hier zitiert wurde vorhin, aber mir auch nochmal aufgeschrieben. Egon Bahr hat wirklich als Vermächtnis kurz vor seinem Tod, Ende 2013, habe ich das gefunden, in einem Heidelberger Gymnasium geredet und hat dort gesagt, in der internationalen Politik geht es nie um Demokratie und Menschenrechte. Es geht um Interessen und Staaten. Merken Sie sich das, sagt er zu den Schülern. Egal, was man ihnen sonst im Geschichtsunterricht erzählt. Also so klar hat er sich woanders dann nicht geäußert. Und darin liegt, glaube ich, schon eine gewisse Differenz zu dem, was wir heute gehört haben. Und dann kommt nochmal, und das war jetzt nur die zweite Phase, dann kommt nochmal diese ganze Frage der Dimension dessen, was nach 1990 passiert ist, über das man reden muss. Und die Frage, wie es dazu kam, ist ja gesprochen worden. Ich glaube, dass wirklich das Denken in Einflusszonen, dass irgendwie große Staaten dieses Recht haben, davon war Egon immer überzeugt. Und das widerspricht dem internationalen Recht. Und darüber haben wir dann übrigens auch viel diskutiert. Ich will jetzt aber zu den Fragen der Zukunft kommen. In knapp 10 Punkten, glaube ich. Die Frage ist ja immer wieder, ist es unser Krieg, der jetzt stattfindet? Ist dieser Krieg ein Krieg, in dem wir irgendwie beteiligt sind? Und ich sage, es ist unser Krieg. Dieser Krieg ist ein Angriff auf internationale und von Werten und auf diesem internationalen Recht basierende Ordnung. Und zwar eine Ordnung, die ja eben gerade in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und die UNO-Charta ist dann eben das Ergebnis aus der Erfahrung dieser Weltkriege entstanden ist. Man könnte das jetzt da durchbuchstabieren, was nach dem Ersten Weltkrieg war mit dem Versuch des Völkerbundes, internationalem Recht. Und dann sind die Amerikaner, nachdem sie nach dem Ersten gegangen sind, sind sie nach dem Zweiten geblieben, zu unser aller Glück. Und das war dann eine zentrale Dimension. Und diese Grundlagen werden zurzeit oder wird versucht zu zerstören. Mich hat in den letzten Monaten immer wieder gestört, in manchen Talkshows und insbesondere, ich sage mal den Namen, Herr Münkler, Zeitgeschichte und Politologe, der sagt, es ist jetzt die Zeit der Vergangenheit des internationalen Rechts. Jetzt geht es um Geopolitik und ich muss gestehen, ich möchte ihm nicht folgen. Ich glaube, es geht nach wie vor. Natürlich müssen wir die anderen Dinge mit im Hinterkopf haben, aber es geht eben nicht nur um Geopolitik, aber wir müssen wissen, dass auch Geopolitik im Denken vieler eine Rolle spielt. Aber es wird für unsere Zukunft zentral sein, dass wir diese Rechtsordnung auch international verteidigen. Und die Frage ist natürlich, wie das konkret und im Einzelnen zu geschehen hat. Ich denke, dass es absolut wichtig ist, was ja auch im Augenblick von der Bundesregierung versucht wird, oft im Rahmen der UNO. Dieses Ergebnis habe ich eben schon kurz angesprochen. Die Versuche, die G7 in diesen ganzen Prozess mit einzubeziehen, auch die G20. Und was das alles bedeutet, ist, muss dann im Einzelnen durchbuchstabiert werden. Es braucht Konzeption, Glaubwürdigkeit und langen Atem. Konzeption geht ja vielleicht noch, Glaubwürdigkeit und langer Atem, da müssen wir jetzt mal bei uns selber durchbuchstabieren, insbesondere da, wo dann Verschwörungstheoretiker sagen, die Amerikaner stehen ja bei allen Bösen dann dahinter und versuchen sozusagen die Welt gegen Russland in Stellung zu bringen. Und leider gibt es dafür dann auch an manchen Stellen, weil auch die Amerikaner sich nicht immer an internationales Recht halten, Argumente. Umso wichtiger, dass wir uns einbringen in diese Dimension. Und ich glaube, das wird im Augenblick von der Außenministerin und vom Kanzler in guter Weise probiert und versucht umzusetzen. Und dafür, muss ich sagen, Chapeau. Weiter so. Und es braucht die Unterstützung in unserer Gesellschaft. Mein zweiter Punkt ist, die Frage der Globalisierung in gemeinsamer Verantwortung weiterzuentwickeln. Und da sind wir natürlich bei diesen Fragen der Inhalte, von denen hier schon die Rede war. Also ich glaube, die sind nicht Selbstzweck. Denn wozu brauchen wir dies? Wir brauchen dies, um Frieden zu organisieren. Recht und Frieden gehören zusammen, wobei Recht und Krieg dann auch zusammengehören, weil sie aber natürlich nicht ein interessengeleiteter Krieg ist, wie für Putin, sondern wir müssen die Ukraine entsprechend unterstützen, um eine rechtschaffende Dimension zu erhalten. Es wird kompliziert, aber ich glaube, das muss man dann auch weiterhin durchbuchstabieren und angesichts dieses Krieges gegen die Ukraine jetzt muss ich mal gucken, was ich hier mir aufgeschrieben habe, ist es natürlich so, dass Putin versucht, diese Zusammenhänge kaputt zu machen. Das heißt, was wir brauchen, ist, dass wir versuchen, Bündnisse zu schaffen. Und diese Bündnisse sind nicht ganz einfach. Wir erleben es ja mit Indien, wir erleben es mit Südafrika und anderen durchaus international wichtigen Staaten, dass sie durchaus nicht immer und gleich bereit sind. Von China ganz abzusehen, dass sie jedenfalls Russland nicht verurteilt haben. Das aber, wenn es um die Annexion ging, und deshalb war es ja das Erstaunliche bei der UNO, bei dem letzten UNO-Beschluss, dass dann auch China zwar nicht dagegen gestimmt hat, aber sich enthalten hat. Das heißt, wenn es um Annexion geht, wird es dann auch schwierig, wenn China an seine eigene Situation denkt. Das heißt, hier ist sehr vieles zu tun und Globalisierung hat natürlich was mit Klima zu tun und hier brauchen wir die verschiedenen Akteure, hat was mit Wohlstandssicherung zu tun. Das hat natürlich die Frage des internationalen Handels, wird auch in Zukunft eine Rolle spielen und wird auch in Zukunft wichtig bleiben. Nur die Frage ist eben die der Diversifizierung, das heißt, wie weit man sich einseitig abhängig macht. Lieferketten neu zu durchdenken, neu mit Kriterien zu belegen, das sind alles Aufgaben, die wir eigentlich schon wissen, aber die wir immer hier, naja, doch so als deutlich nachrangig behandelt haben und wenn dann nur mit etwa jetzt gerade in der letzten großen Koalition in der Regierung, dann eher nur mit humanitären Argumenten. Was nicht nur ist, das ist wichtig, wenn es um die Frage von Kinderarbeit geht und anderen Fragen, wie Dinge produziert werden. Aber jetzt kommt eben dazu, dass man sich nicht von autoritären Staaten abhängig machen darf. Wir sind hier in einer evangelischen Akademie. Da spielt die Frage der Friedensethik eine Rolle. Wenn wir uns ansehen, wie wir als Kirchen uns mit dem Friedensthema beschäftigen, dann haben wir im letzten Jahrhundert einen weiten Weg gemacht. Im Ersten Weltkrieg standen die verschiedenen nationalen Kirchen in Europa voll auf der Seite ihrer jeweiligen Nationalstaaten. Das ist bekannt und das ist schmerzlich. Das änderte sich dann schon in der Zeit des Zweiten Weltkrieges, sogar in Deutschland. Aber dann danach 1948 bei der Gründung des Weltrates der Kirchen gab es diese gemeinsame Aussage 1948 in Amsterdam, Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein. Und gerade wir Deutschen, und zwar wir Deutschen in Ost und West, haben das ja ernst genommen. Und Sie erinnern sich an die Diskussion um die Bewaffnung und die Rolle der evangelischen Kirchen. Karl Friedrich von Weizsäcker ist angesprochen worden. Ich kann das jetzt hier nicht im Einzelnen ausführen. Ich selber hatte erzählt, dass ich den Wehrdienst total verweigert habe. Für uns in der DDR spielte die Friedensfrage auch eine zentrale Rolle. Und DDR-Kirchen haben es erreicht beim Staat, als einzigen dieser kommunistischen Staaten, wo es immerhin diesen Bausoldatendienst, das heißt den waffenfreien Dienst gegeben hat. Das haben die Kirchen Anfang der 60er Jahre durchgesetzt. Das heißt, hier gab es eine lange Friedenstradition. Ich mache einen Sprung in die 80er Jahre, in der Diskussion um die Nachrüstung, entstand das, was dann die Opposition der 80er Jahre in der DDR war, im Zusammenhang mit der Friedensfrage. Wir haben uns auseinandergesetzt, eben nicht nur mit der westlichen Nachrüstung, sondern eben auch mit der sowjetischen SS-20. Und das heißt, wir haben gesagt, diese Nachrüstung der Mittelstreckenraketen macht den Frieden und gefährdet den Frieden wegen der Verkürzung der Vorwarnzeiten. Das heißt, solche Diskussionen haben wir intensiv geführt und es blieb dann natürlich nicht bei der Friedensfrage, sondern wurde immer mehr und immer grundsätzlicher und mündete dann schließlich in den Herbst 89. Wenn wir an die Friedensdiskussion im vereinten Deutschland denken, gerade nach den Veränderungen in den 90er Jahren, gab es ja viel Diskussionen, ob die Bundeswehr sich beteiligen soll. Ich gehörte zu denen, die das auch in meiner Fraktion, als die Fraktion noch dagegen war, wiederum befürwortet haben. Aus den Kategorien, die eben heute früh angesprochen worden sind, in der Weltinnenpolitik. Aber ich kann das jetzt nicht im Einzelnen ausführen. Es lohnt sich aber, weil das die Herausforderungen eben klar sind. Ich meine, wir haben die Friedensdenkschrift von 2007, in der dann ein, wie ich finde, guter Kompromiss getroffen worden ist, der auch der deutschen Politik im Wesentlichen entsprach, dass man sagte, wenn nichts anderes geht, muss man auch militärisch eingreifen und muss man dies tun, so wie eine Polizei, wir reden hier von Weltinnenpolitik, die kann man nun mal, wir haben keine Weltregierung, also müssen Bündnisse bereit sein, nicht ihre Interessen durchzusetzen, aber internationales Recht durchzusetzen und dafür dann auch militärisch einzutreten. All das war in den Kirchen hauptsächlich akzeptiert 2007, aber in den letzten Jahren wurde das schon wieder aufgeweicht. Also wer die Texte der EKD von 2019 sich ansieht, die gingen dann schon wieder in Richtung eines grundsätzlicheren Pazifismus. Und wir haben diese Diskussion jetzt ja gerade vor wenigen Tagen bei der EKD-Synode erlebt, wo eben dieser Streit jetzt neu aufbricht. Die Frage der Waffenlieferungen. Der Friedensbeauftragte, Bischof Friedrich Kramer, ich kenne ihn gut, streit mich tüchtig in aller Freundschaft, sagt eben auch keine Waffenlieferungen. Wir müssen die Tradition der friedlichen Revolution fortsetzen. Und ich glaube nicht, dass diese ein Modell ist, das man einfach anwenden kann. Oder wenn die Ratsvorsitzende eben sagt, es müssen Verhandlungen her. Und wenn wir nach Frieden rufen, und das werden wir wohl alle tun, müssen wir natürlich die Frage stellen, welcher Friede ist es, nach dem wir rufen? Und nach den Entdeckungen der schlimmen Verbrechen stellt sich die Frage umso mehr, weil wir ja natürlich sehen müssen, dass zuallererst wird wohl das ukrainische Volk Frieden haben wollen. Aber sie stellen sich eben auch die Frage, welchen Frieden? Und wenn wir ihnen jetzt sagen wollen, macht Frieden, heißt es ja ein Waffenstillstand sofort. Und das heißt, man gibt Putin die Gebiete, die er bis jetzt erobert hat. Aber da wohnen auch Menschen. Und wir sehen, haben ja entdeckt in Butscha und an anderen Orten, was da passiert. Soll das akzeptiert werden? Ist das der Frieden, nach dem wir rufen? Oder, wie ich glaube, eben nicht akzeptieren können? Also auch schon mit dem Ruf nach Frieden oder mit dem Gebet um Frieden wird es kompliziert oder man muss konkreter sagen, was man denkt. Oder auch bei Verhandlungen. Verhandlungen setzen Vertrauen voraus, dass Verhandlungsergebnisse eingehalten werden. Wer kann Putin vertrauen und glauben, dass man mit ihm einen Vertrag machen könnte, nachdem wir gesehen haben, dass er alle Verträge, die er gemacht hat, bricht? Ist das möglich zu sagen, man soll jetzt verhandeln oder dass wir die Ukrainer auffordern, sie sollen verhandeln? Oder dann stellt sich die nächste Frage, wenn es Ergebnisse gibt und es wird verhandelt, braucht es vermutlich, weil die Ukraine sich dann ja kaum alleine verteidigen kann, so wie sie sich jetzt ja auch nur mit unserer Hilfe verteidigen kann, wird es Garantien brauchen. Wären wir bereit, Garantiemacht zu sein für ein Verhandlungsergebnis, was dann hieße, dass wir, wenn das umgekippt wird oder wiederum angegriffen wird,
dass wir dann wirklich Teil des Krieges sind. Ähnlich wie im NATO-Vertrag. Wir merken, dass auch das, was so einfach scheint, jeder Krieg endet mit Verhandlungen, Frieden wollen wir alle, dass auch dies hoch kompliziert ist. Und auf jeden Fall muss ja wohl gelten, keine Verhandlungen ohne Beteiligung der Ukrainer selbst. Also, manche haben das ja auch schon gesagt oder gedacht, aber das geht ja wohl nicht an. Also auch hier, glaube ich, brauchen wir innerhalb der Kirchen einen Diskurs über friedensethische Fragen und die Friedensdenkschrift, weil wir in einer neuen Situation sind, müsste eigentlich ein Prozess in Gang gebracht werden, um auch innerhalb der Kirchen diese Fragen neu zu bedenken. Gestern ist angesprochen worden, das ist mein vierter Punkt, die Frage der Bedeutung der Geschichte für die Außenpolitik. Und dies ist nun wiederum ein zentraler Punkt, auch für uns Deutsche. Auch wir Deutschen wissen, dass wir ohne unsere Geschichte im Hintergrund und der aus ihr erwachsenen Verantwortung keine Außenpolitik machen können. Dies war übrigens ein Punkt, den wir 1990 in der DDR unmittelbar mit Beginn der demokratischen DDR, mit der Etablierung der Volkskammer, in einer Erklärung am 12. April 1990 gemacht haben, indem wir uns in diese Verantwortungsgeschichte der Deutschen gestellt haben mit einer eigenen Erklärung, die ja die SED in den Jahrzehnten zuvor geleugnet hat. Also für uns ist dies ein zentraler Punkt und man kann Frau Merkel ja nur zustimmen, wenn sie in Israel in der Knesset gesagt hat, dass für uns sozusagen an der Seite Israels in seiner Staatlichkeit zu stehen, gewissermaßen auf dem Hintergrund unserer Geschichte zu den Genen deutscher Außenpolitik sein muss. Und das gilt natürlich auch für den Osten Europas. Nur haben wir im Osten Europas dies allzu sehr immer nur auf Moskau bezogen oder im Deutschen Bundestag. Da gab es, kann ich jetzt nicht zu lange drüber reden, aber ja auch in Bezug auf den Krieg und die Verantwortung, weil auch in Deutschland es nicht mehr so wirklich bewusst ist. Zwei Resolutionen über den Vernichtungskrieg im Osten und die deutsche Besatzung in der Zeit des Zweiten Weltkrieges, weil unsere normale NS-Erinnerung sich auf den Holocaust begrenzt. Darüber hinaus hört man normalerweise wenig. Und deshalb war es sehr gut und sehr wichtig, dass auch diese anderen Dimensionen gegenüber den östlichen Ländern stärker in den Blick kommen müssen. Da soll ja jetzt ein Dokumentationszentrum gemacht werden. Ich halte das für ausgesprochen zentral. Daneben spielte natürlich die Frage mit Polen immer eine extra Rolle. Wir können das jetzt hier nicht im Einzelnen ausführen. Wo wir eine Fehlstelle haben, und interessanterweise haben wir die gemeinsam mit Russland, aus sehr unterschiedlichen Gründen. Die Fehlstelle ist der Hitler-Stalin-Pakt oder wie Janusz vom Molotow-Ribbentrop-Pakt gesprochen haben. Das heißt, in Deutschland wird er auch nicht bedacht. Warum wird er nicht bedacht? Meine These, weil wir in unserer Erinnerungskultur die Dinge immer schön nebeneinander stellen und unsere Erinnerungskultur in Kästchen einteilen. Das eine sind die NS-Verbrechen mit dem Hauptpunkt des Holocaust, dann haben wir Vertreibung, dann haben wir die kommunistischen Verbrechen und alles schön gesondert. Und dann auch Krieg, aber das ist dann nochmal eine eigene Geschichte, weil wir normalerweise über Krieg ja nicht erinnern, außer am Volkstrauertag, aber wer begeht den schon? Und von daher ist die Schwierigkeit bei dem Hitler-Stalin-Pakt, dass es da ja nicht so, so klar zu unterscheiden ist. Da haben die beiden großen Diktaturen sich zusammengetan. Übrigens auch zusammengetan in der klaren Aussage, dass sie den polnischen Widerstand sich gegenseitig unterstützen wollen. Und diese Fragen werden natürlich oder wurden in der Sowjetunion beiseite gelegt, weil man damit nicht konfrontiert werden wollte. Und in Deutschland auch. Für die Russen ist bis heute der Krieg einer von 41 bis 45. Dass es davor auch Krieg war und sie selber beteiligt waren und sie selber auf dem Hintergrund dieses Paktes Finnland angegriffen haben und die baltischen Staaten besetzt haben etc. Und natürlich den Osten Polens. Das ist weder im eigenen Kopf, gehört sozusagen nicht in die Dimension des Krieges. Aber auch wir haben das nie thematisiert, weil es die Einzigartigkeit der deutschen Verbrechen relativieren würde. In der Debatte über den Überfall auf die Sowjetunion im letzten Jahr im Deutschen Bundestag am 9. Juni war der Einzige, der den Hitler-Stalin-Pakt angesprochen hat, Herr Gauland in seiner eigenen Weise. Alle anderen demokratischen Parteien haben dies nicht. Obwohl in den Gebieten, die vorher zum östlichen Polen gehörten, auch vorher furchtbare Sachen passiert sind, und zwar durch Stalin. Katyn ist uns allen bekannt. Man muss ja sagen, es gibt auch eine Dimension deutscher Verantwortung für Katyn, obwohl wir es nicht direkt gemacht haben. Weil ohne den Hitler-Stalin-Pakt hätte Stalin diese Chance nicht gehabt. Solche Zusammenhänge kommen bei uns normalerweise nicht vor. Und ich glaube aber, dass dies zentral wäre, weil es die zentrale Erinnerungs-, ja, Identität der Erinnerung ist von Polen und den baltischen Staaten. Und in Europa insgesamt müssen wir hier mehr aufeinander hören, was die treibenden Momente und die treibenden Traumata sind. Und da haben wir einiges von Herrn Reiter gehört. Ich bin der Überzeugung, dass wir ein, wir sollten vielleicht als Deutsches initiieren, ein europäisches historisches Institut zur Geschichte des 20. Jahrhunderts brauchten. Vernetzt mit den verschiedenen anderen, sozusagen, wo diese Diskurse international besetzt verstärkt werden. Denn ohne, dass wir die Geschichten des anderen wahrnehmen, werden wir auch, und das ist, glaube ich, auch Janusz Reiter hat mir da aus dem Herzen gesprochen, werden wir sozusagen auch die jeweilige Politik nicht wirklich verstehen. In Putins Rede, die er letztes Jahr eben ähnlich gehalten hat und jetzt unmittelbar vor dem Krieg, kommt natürlich Verschiedenes zusammen. Einmal ist es das alte nationalistische russische Narrativ, dass eben die Ukraine keine eigene Nation sei. Übrigens durchaus etwas, was schon im 19. Jahrhundert war. Also es ist auch kein neues, aber von ihm jetzt neu entsprechend aufgebracht und entsprechend vertreten. Dann die Rede von den Faschisten, von den Faschisten in Kiew, das muss man sich mal vorstellen, mit einem jüdischen Präsidenten. Aber das ist eben etwas, was in der russischen Erfahrung sehr tief steckt. Weil natürlich, jede Familie war betroffen. Jede Familie hat in der Zeit des Nationalsozialismus Opfer gehabt. Und das ist leicht abrufbar. Und wenn klar ist, dass da in Kiew Faschisten sind, da kann man Leute dagegen wenden. Oder die Frage des Anti-Amerikanismus. Bei allem gegen den Westen ist immer Amerika schuld. Hier werden alte Feindbilder, die die Leute über Jahrzehnte gehört haben in der Zeit des Kalten Krieges, werden zusammengebracht. Das ist ein großes Potpourri von Geschichte, das aber bei vielen verfängt. Und übrigens bei manchen wirklich auch bei ehrlichen Leuten, die ich für klug halte. Ich habe vor kurzem einen Brief gesehen, den ein enger Freund eines engen Freundes, also ein Russe, diesem Freund geschrieben hat, wo all das wiedergekäut wird. Wo man merkt, dass es wirklich auch die Menschen, die ja, ich sag mal ähnlich wie in S-Zeiten die Goebbels-Schnauze, die Hirne prägte, man in Russland bei der älteren Generation, die eben nicht alle jetzt im Internet sind, diese Ideologisierung doch tief auch in die Verständnisse der Menschen geht und das macht die Sache ausgesprochen schwer. Ich glaube, dass, ich hatte es ja am Anfang gesagt, dass für Putin nicht wirklich die Fragen der NATO, nicht wirklich, dass er selber glaubt, was er in diesen Ideologien erzählt, sondern das ist instrumentell. um die Bevölkerung einzubinden. Für ihn selber spielt ganz zentral eine Rolle seine Erfahrung in der DDR. Er war von 85 bis 90 in Dresden. Es gibt übrigens eine Reihe von Materialien, die man in den Stasi-Akten dann auch findet. Und er hat dort in Dresden, die Orte sind bekannt und darüber gibt es Literatur, beziehungsweise eben diese Akten, hat er auch die friedliche Revolution erlebt. Und als dann Anfang Dezember auch in Dresden und so, nachdem die Züge durchgefahren waren, das Ganze einen Drive bekam und die Stasi-Akten dann geöffnet wurden, beziehungsweise man versucht hat, sie erstmal zu sichern, gab es auch in dem Haus des KGB, dass die Leute da kamen. Und da stand er mit der Pistole, hat gesagt, hier rein, hier nicht. Und dann sind die auch zurückgewichen. Woanders die Stasi eben nicht mehr mit der Pistole auftrat, Putin ja. Und dann im Januar haben die fluchtartig, nachdem sie noch die Akten vernichtet haben, auch darüber gibt es Berichte, wie kompliziert das mit der Vernichtung auch war, weil ihre eigenen Maschinen nicht richtig funktionierten, mussten sie erst zur Militäradministration bringen und die haben das dann gemacht. Dann haben die fluchtartig Dresden verlassen. Ich glaube, dass dies ein Trauma ist, das ihn bis heute bestimmt, und zwar sowohl innenpolitisch bei dem Aufbau autoritärer Strukturen als auch außenpolitisch in Bezug auf die imperialen Machtträume. Fünftens die Frage der Außen- und Sicherheitspolitik. 1990 sagte mir Hans-Dietrich Genscher, dass die deutsche Außenpolitik eigentlich nie mehr Personal braucht. Weil Deutschland ist überall vertreten und wenn wir jetzt ein bisschen größer sind, ändert das nichts. Ein fataler Irrtum, und zwar nicht nur in Bezug auf die Tatsache des Zerfalls der Sowjetunion oder des Zerfalls Jugoslawiens, wo einfach dann plötzlich auch mehr Staaten da waren, sondern natürlich auch in Bezug auf eine größere Rolle Deutschlands in der internationalen Politik. Ich habe dann in den 90er Jahren erleben müssen, wie, und zwar egal, wer regierte, dann auch in die 2000er hinein, wie nicht nur die Bundeswehr kaputt gespart worden ist, sondern auch das Auswärtige Amt. Ich habe von Herrn Kinkel sogar gehört in einer Rede, wie er sich bedankt hat, weil sogar für eine Kürzung. Das hat mir überhaupt nicht im Kopf als Mitglied des Auswärtigen Hauses, wie man sowas machen kann. Aber auch das Auswärtige Amt ist wirklich eklatant zurückgespart worden. Und wenn man sich das ansieht, wie einfach von der Identität, sag ich mal, wie das französische Außenministerium bestückt ist im Verhältnis zur Bedeutung oder die Briten. Und dann das Auswärtige Amt. Das muss man sich einfach nochmal angucken und dann sieht man, Sie werden es bestätigen können. Das heißt, hier muss dringend etwas getan werden. Und wenn ich nur an die Aufgaben denke, die ich vorhin ja nur mit wenigen Sätzen angerissen habe, welche Kommunikationsaufgaben angehen. Ich meine schon, was wir mit den Sanktionen jetzt machen mussten. Sanktionen innerhalb der EU durchsetzen und einen Konsens dafür finden und das auch noch mit den Briten, mit den Amerikanern und mit den Kanadiern abstimmen. Das erfordert, ist eine Daueraufgabe. Man muss mal den Staatssekretär im Auswärtigen Amt hören, die haben kaum noch Schlaf. Das heißt, die sind ständig unterwegs. Und es braucht mehr. Es braucht mehr Ressourcen in diesem Bereich. Und ich glaube übrigens, dass ich auch noch nicht so sicher bin, ob wir auch im Verteidigungsbereich mit diesen 2% auskommen. Diese 2% werden ja immer so wie eine Chimäre vor uns hergetragen. Das ist eine völlig gegriffene Zahl der NATO vor vielen Jahren. Heute sind wir in einer völlig neuen Situation. Und wir müssen einfach sagen, wir müssen sagen, was wir tun wollen. Und dann müssen wir für das, was zu tun ist, auch das notwendige Geld mit aufbringen. Ich bin sehr froh, und das ist übrigens keine Idee, die durch den Krieg entstanden ist, dass die neue Bundesregierung gesagt hat, wir wollen eine nationale Sicherheitsstrategie schaffen. Ich halte das für eminent wichtig, weil es endlich begreift, dass Deutschland für seine Sicherheit mehr Verantwortung übernehmen muss und eben jetzt nicht nur allein im Aufstocken der Bundeswehr, wo man ja auch mal dann fragen muss, wofür wird es gegeben und so, das Management der Bundeswehr ist nochmal ein eigenes Thema, sondern wo man wirklich sagen muss, für eine integrierte Sicherheit. die eben politisches, ökonomisches, entwicklungspolitisches und ziviles nicht nur zusammen denkt, sondern auch strukturell zusammenführt. Ich habe das erlebt im Deutschen Bundestag vor 20 Jahren in Afghanistan. Da haben wir immer vom Comprehensive Approach gesprochen. Das heißt eben auch, dass zivile und militärische Dinge zusammenkommen müssen. Und habe gefordert, dass der Innenminister, der damals für die Polizei zuständig war, und wo wir sauschlecht waren, dass der Innenminister in den Auswärtigen Ausschuss kommt und wir mit ihm darüber reden. Es war über zwei Legislaturperioden nicht möglich, den Innenminister für eine außenpolitische Aufgabe zuständig in den Auswärtigen Ausschuss zu bekommen. So viel zu unserer Fähigkeit, in Sicherheitsfragen und Entscheidungsstrukturen angemessen zu agieren. Ich finde deshalb ausgesprochen wichtig, was Lars Klingbeil gesagt hat, und das wurde ja schon angesprochen, die Frage, dass wir bereit sein müssen zu führen. Nur muss man natürlich sagen, führen heißt dann eben nicht einfach zu sagen, wir sagen euch, wo es lang geht, sondern führen heißt hinhören. Nochmal, eine immense Kommunikationsaufgabe. Heißt ja zuallererst hinhören, mitnehmen, eigene Vorschläge machen, eigene Konzeption entwickeln, mit anderen zusammen und dann auch die nötigen Ressourcen haben. Und nur in diesem Kontext kann man führen, einfach den Anspruch zu erheben, immerhin die Bereitschaft ist schon was wert, aber es müsste dann noch ein bisschen mehr Butter bei die Fische, wie man so schön sagt. Und außerdem braucht es einen Rückhalt in der Bevölkerung. Und hier muss man ja sagen, liegt ja der Hase im Pfeffer. Auch in der Zeit der Regierungstätigkeit der Kanzlerin. Ich glaube, nur mal meine persönliche Einschätzung, dass Angela Merkel ein Trauma mit der Sicherheitspolitik hatte, wegen des Jahres 2002, als Gerhard Schröder in Goslar erst mal klar sagte, wir machen nicht mit, lieber Herr Bush, im Irak. Und sie hat damals Offenheit gezeigt als Oppositionsführerin. Sie hat in dieser Offenheit, ich glaube nicht allein deswegen, aber durchaus die Wahl verloren 2002. Also als, sie war ja nicht Kandidatin, aber die CDU hat verloren. Ich glaube, dass mit dem Thema wir machen nicht mit, es war eine zentrale Dimension von Schröders Sieg, der sehr knapp war. Herr Stoiber hat ja, als er in Schlaf ging, auch noch gedacht, er hätte gewonnen. Und erst als er aufwachte, hat er gemerkt, dass er nicht gewonnen hatte. Es war ja sehr eng. Und da spielte das schon eine Rolle. Aber ich glaube, dieser Impetus, du merkst, die Deutschen wollen das nicht. Und insofern hat man es nie wieder angepackt. Und das ist ein Problem. Das ist ein Problem, mit dem auch die neue Bundesregierung zu kämpfen hat und wo wir alle vor der Frage stehen. Ich habe es mit den Kirchen angesprochen, aber wer auch immer. Die Gesellschaft muss sich fragen und wir müssen diese Diskurse führen, was es heißt, für Sicherheit selber verantwortlich zu sein. Das heißt nicht einfach nur, dass der Bundestag mal ein bisschen mehr Geld beschließt. Das hat immense Konsequenzen. Ich bin gleich, ich überspringe jetzt mit wenigen Stichworten, haste ich jetzt durch die letzten Gedanken. Ich habe von der notwendigen Geschlossenheit des Westens und wie ich finde, von in gewisser Weise von einer Neukonstituierung des Westens, würde ich jedenfalls sprechen. Denn gerade so wie in der Vergangenheit im transatlantischen Beziehungen und wir innerhalb der EU genau das uns fragen müssen, was das heißt, das ist immens und das hat wieder mit Vertrauen zu tun. Wir haben in den auch 2000er Jahren die Diskussion gehabt, wenn die NATO, und die hat ganz wenige eigene Systeme, sondern die meisten sind ja national, wenn die AWACS-Flugzeuge hatte, das heißt, die sind NATO assigniert, wenn das beschlossen worden ist und dann Deutschland sagt, wir machen nicht, dann zieht Deutschland seine Piloten zurück. So ist es passiert. Völlig absurd. Das heißt, die Verlässlichkeit der Deutschen, wenn es dann nicht mehr ist, wenn man integrierte Strukturen hat, Und man sagt dann, wir machen national nicht mit, dass wir zumindest in den Systemen die Leute lassen. Ansonsten können wir nur noch Sekretärinnen und Kraftfahrer anstellen als Deutsche. Aber nicht mehr integriertes Bestandteil zu sein. Und das betrifft natürlich dann auch andere Fragen, wenn es um europäische Strukturen geht. Das heißt, wie verlässlich sind wir als Deutsche, wenn wir gemeinsam wirklich integriert agieren wollen? Und da frage ich dann mal, was ist hier auch in der Bevölkerung akzeptiert? Also ein Riesenproblem. Wir versuchen, wir haben gesehen, dass die NATO sich neu aufstellt und das ist, wie ich finde, absolut zentral. Aber wir müssen uns eben auch überlegen, in Sachen roter Linie, meine, die Frage NATO-Mitgliedschaft der Ukraine ist bis heute nicht entschieden. Ich glaube auch nicht, dass man das jetzt machen kann, mitten im Krieg. Natürlich nicht. Aber die Frage ist, was ist mit Moldau? Um nur mal diese Frage zu stellen. Ein Land, das überhaupt keinen Schutz hat. NATO-Mitgliedschaft kommt da auch nicht in Frage. Aber kommt vielleicht in Frage, dass wir darüber nachdenken müssen, der Moldau Schutz, vertraglichen Schutz anzubieten, um eine rote Linie zu setzen für Putin. Und zu sagen, für den Fall, in diesem Punkt können die Moldauer nicht in der NATO mitreden, das wäre zu instabil. Aber dass wir hier Schutz schaffen, und zwar als Vorhersagen, soweit Putin das sich überlegen kann, ist eine Frage, die wir uns stellen lassen müssen. Denn die Frage ist, wie er weitergeht, wissen wir nicht genau. Das Gleiche betrifft die Frage der Europäischen Union. Das will ich zumindest noch erwähnen. Die Europäische Union, die einen eklatanten Politikwechsel vollzogen hat. Den haben wir gar nicht so richtig gemerkt, weil wir uns wenig mit der Union beschäftigen. Bisher war überhaupt nicht dran zu denken, dass man weitere Erweiterungen über den Westbalkan hinaus, bei dem haben wir es immer versprochen, konnten wir nicht zurücknehmen, haben nur wenig dafür getan. Jetzt tun wir mehr und glücklicherweise diese Bundesregierung auch. Aber dieses Beitrittsversprechen mit dem Kandidatenstatus, was das für die Ukraine heißt, ist immens. Was das für den Wiederaufbau heißt, der ja nicht einfach nur heißt Wiederaufbau, sondern das muss sozusagen in neue Strukturen gehen, mit Modernisierung, mit Klimafragen, mit Energiefragen, braucht es hier einen immensen Aufwand. Und das gilt auch genauso wie dieser Krieg. Wenn die Verteidigung nur mit uns geht, wird das andere auch nur mit uns gehen. Ist aber zentral und ist essentiell für die Europäische Union selbst. Und hier will ich zumindest auch einen Vorschlag noch machen. Mein Vorschlag ist, dass wir auch, weil wir den Weg, wie Herr Zelensky das gedacht hat, ein Schnellweg in die EU nicht möglich ist. Denn es ist eine Rechtsgemeinschaft, dazu muss nun mal das Recht erst etabliert werden und die entsprechenden Institutionen. Was man machen könnte und was ich für sinnvoll halte, ist, dass man einen Beobachterstatus schafft. Ein Beobachterstatus im Europäischen Parlament. Wie ich glaube, mit immensen Effekten. Wenn, das muss ja nicht die volle Zahl der Mitglieder sein, wenn die Parteien in diesen Kandidatenländern Parlamentarier nach Brüssel schicken oder nach Straßburg, die dort die Diskurse mitkriegen, übrigens aus allen Parteien, dann je nach Wahlergebnis, die übrigens dann auch gewählt werden sollten, hätten wir plötzlich einen Europawahlkampf in Serbien, auf dem Balkan und eben in der Ukraine. Die Parteien müssten sich damit beschäftigen, was sie denn wollen, dass Europa ist. Und müssen sich damit auseinandersetzen und wir hätten einen gegenseitigen Erfahrungs- und Wissensaustausch und Transfer, der, wie ich glaube, eine ganze Menge bewirken könnte. Abschließend noch drei Sätze zum Thema Zivilgesellschaft und Außenpolitik. Das Thema, das wir vorher hatten und von dem ich vorher von Bahr gesprochen hatte, das eben nicht sein Thema war. Ich halte das für essentiell. Und glaube, dass das, was die Bundesregierung feministische Außenpolitik nennt, also ich kann da nicht so viel mit anfangen, aber zumindest die zivile Dimension, das halte ich für ausgesprochen wesentlich. Und hier müssen wir auch unsere Instrumentarien innerhalb der EU und auch in Deutschland deutlich verbessern. Die politischen Stiftungen reichen da nicht. Und was ich mir im Augenblick wünsche, ist gerade, wo wir nicht nur Putin, sondern auch Russen-Bashing erleben, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht selber in völkische Kategorien zurückfallen. Ich erlebe das in Polen, ich erlebe das in den baltischen Staaten, gerade denen, die wir in vielen Hinsichten, glaube ich, bewundern und unterstützen müssen, aber nach völkischen Gesichtspunkten Menschen, die selber Schutz suchen, danach zu beurteilen, dies sollten wir uns verbieten. Wir haben das als Deutsche im Zweiten Weltkrieg erlebt, wie Deutsche, die gegen Hitler waren, woanders Zuflucht suchten und sie oft nicht gefunden haben und dann umkamen. Solche Situationen darf es für Russen nicht geben. Und was ich denke, dass wir uns überlegen sollten, ob wir nicht als Deutsche eine Heimstatt demokratischer Opposition werden sollten. Das heißt, dass wir den Russen, die fliehen, die für Demokratie sich einsetzen, dass wir denen jetzt nicht nur über deren Überleben sichern, also Asyl geben, sondern dass wir ihnen Aktionsmöglichkeiten geben. Das zu tun, was sie auch in Russland versuchten, ein demokratisches Russland aufzubauen, dies kann man auch aus dem Horizont des Exils tun. Ich breche hier ab. Ich danke Ihnen.